Allmächt, das ist heute unser Thema. Lasst euch überraschen, es wird gut. Ja, wir lesen gemeinsam Markus 5, Vers 1 bis 20. Es ist ein bisschen viel, aber ja, das kriegt man schon hin. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen, auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er, also Jesus, hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass es ihn nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000. Und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er dasaß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Säulen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jeder Mann verwunderte sich. Es sind 3 Punkte, die ich mit euch teilen möchte. Der erste Punkt ist Allmächt. Jesus hat die Macht. Ja, ups. Haut wohl nicht so ganz hin. Okay, aber Jesus hat die Macht, das ist wichtig. Jesus steigt aus dem Boot aus und gleich kommt ihm einer entgegengerannt, ein Mann, der ausgegrenzt, der einsam und alleine lebt. Er ist besessen. Eine Macht von Stimmen, eine Macht von Gedanken und Tatendrang unterdrücken diesen Menschen. Er hat sich selbst nicht mehr unter Kontrolle. Er ist außer Rand und Band. Es ist diese Macht, ein Dämon, so steht es im Text, der in diesem Menschen sein Unwesen treibt. Seine Persönlichkeit, er als Mensch, kommt gar nicht mehr zum Vorschein. Und so lebt er alleine, bei den Grabhöhlen. Er lebt auf dem Friedhof, dort, wo kein Leben ist. Dort lebt er. Und viele von den Dorfbewohnern hatten schon versucht, ihm zu helfen. Sie versuchten, ihn zu bändigen, sie versuchten, ihn unter Kontrolle zu bringen, ihn zu beruhigen. Aber er schlug regelmäßig mit Steinen auf sich ein, und dieser Mann, der nicht zu bändigen ist, der nicht zu kontrollieren ist, der rennt direkt auf Jesus zu. Der Dämon in diesem Menschen, diese Macht in diesem Menschen, weiß ganz genau: Bei Jesus habe ich keine Chance. Jesus ist noch stärker. Seine Macht ist noch stärker als die Macht, die ich habe. Und er bittet Jesus: Quäl mich nicht. Lass uns, quäl uns nicht, genau. Und Jesus lässt sich aber nicht durcheinander bringen. Jesus macht sein Ding. Er geht auf die Person ein, auf den Besessenen, indem er nach seinem Namen fragt. Legion, sagt er, heiße ich. Legion. Denn wir sind viele. Legion bedeutet mehrere tausend Mann. Das heißt, eine Übermacht war in ihm drin. Also mehrere tausend Mann starke Macht war in diesem Mann drin und hat diesen Mann unter Kontrolle gehabt. Und diese mehrere tausend Mann starke Macht erkennt sofort, bei Jesus ist Schluss. Jesus ist stärker als eine Macht, die mehrere tausend Mann stark ist. Aber diese Macht zieht eine Schweineherde ganz in der Nähe. Und sie bitten Jesus, da reinfahren zu dürfen. Vermutlich, weil sie dachten, dann können sie da weiterhin ihr Unwesen treiben. Und Jesus gestattet es ihnen. Ja, dann macht mal. Und die Dämonen fahren in die Schweine ein und die drehen daraufhin völlig durch und stürmen allesamt in den See und ertrinken. Jesus spricht hier nicht mal ein Machtwort. Er muss in keiner Weise großen Aufwand betreiben oder mit den Dämonen irgendwie ringen, kämpfen oder so. Er lässt das einfach zu. Er lässt sie einfach ihr Ding machen. Ja, dann fahrt halt in die Säue. Und so zerstören die sich quasi selber. Jesus befreit diesen Menschen, der unterdrückt wurde und unter sich selbst litt. Ohne Mühe. Ziemlich lässig. Was ist das für eine Erleichterung für uns? Wir dürfen wissen, dass selbst eine mehrere tausend Mann starke Macht keine Macht hat, wenn Jesus da ist. Wenn Jesus da ist, dann ist ganz klar, wer hier das Sagen hat. Dann ist ganz klar, wer hier die Kontrolle hat. Dort, wo Jesus auftaucht, haben andere Mächte keine Chance. Allein das Erscheinen von Jesus, allein die Gegenwart von Jesus ist das Entscheidende. Vielleicht geht es dir wie mir, dass mir der Gedanke aufkommt, ja, das ist ein schönes Erlebnis, ne? Wenn ich das mal erleben würde, vielleicht nicht so spektakulär, aber wenigstens ein bisschen kleiner, so in meinem Alltag, dass ich merke, alles, was irgendwie versucht, so auf mich einzuprassen und alles, was versucht, mir irgendwie über mich Kontrolle zu haben und mich zu beeinflussen, hat bei Jesus keine Macht. Oder dass ich erlebe, wenn es mir schlecht geht oder ich krank bin, dass ich dann durch Jesus einfach schneller gesund werde. Oder wenn mich Ängste und Sorgen plagen, wenn negative Gedanken über mich selbst versuchen, mein Denken zu bestimmen, mich zu kontrollieren, dann würde ich sowas auch gerne erleben. Wenn es mal angenommen sogar so weit kommen würde, dass ich mich, so wie dieser Besessene, dass ich anfangen würde, mich selbst zu verletzen, so wie es der Geheilte getan hat. Ich kenne viele, die Jesus in dem Herzen haben, aber denen es nicht besser geht. Die das, was hier in dem Text ist, nicht erlebt haben und nicht erleben. Menschen, die mir nahestehen, aber total mit Unverständnis zu kämpfen haben, warum Jesus eben nicht seine Macht zeigt. Er hat doch die Macht. Und das ist ganz klar, Jesus hat die Macht. Egal, was wir erleben, egal, ob wir das heute erleben, mehr oder weniger, Jesus hat die Macht. Das hat er oft genug bewiesen. Ganz besonders am Kreuz. Er hat alle Macht über Tod und über Leben. Und deshalb möchte ich nicht aufhören, dafür zu beten, dass Jesus seine Macht zeigt in meinem Leben. Ich möchte, das ist das, was ich tun kann. Ich kann Jesus nicht kontrollieren, dass er seine Macht einsetzt, aber ich weiß dadurch, dass ich mir sicher sein kann, Jesus ist damals für mich am Kreuz gestorben. Jesus hat Leben und Tod quasi unter seiner Kontrolle. Jesus hat die Macht darüber. Deshalb ist das Einzige, was ich tun kann und was ich tun möchte, immer zu ihm rennen. Auch wenn ich es in meinem Leben nicht so mitkriege. Auch wenn ich in meinem Leben das nicht erlebe, dass Jesus die Macht hat. Und gleichzeitig darf ich Gott auch darum bitten, dass er mir Kraft gibt, durchzuhalten, weiter dran zu bleiben, weiter zu glauben, weiter zu Gott und zu Jesus hinzurennen, nicht locker zu lassen. Betet und vertraut auf Gott und vergesst nicht, das Bewirken, das Handeln an sich, das ist die Sache von Jesus, das kann nur er tun. Denn Jesus hat die Macht. Mein zweiter Gedanke, Allmächt. Jesus macht Angst. Als die Schweinehirten realisieren, dass alle Schweine ertrunken sind, rennen sie in den nächsten Ort. Und dort berichten sie, dass alle Schweine völlig durchgedreht und ohne, dass man sie irgendwie hätte aufhalten können, in den See gestürzt sind, ertrunken sind und tot sind. Und viele Menschen machen sich daraufhin auf den Weg. Sie wollen mit eigenen Augen sehen, was da passiert ist. Und da sehen sie nicht nur, dass die ganzen Schweine ertrunken sind, sondern sie sehen auch den Besessenen oder den ehemals Besessenen, der jetzt geheilt da sitzt, total ruhig, friedlich, neu gekleidet, wie ein ganz normaler Mensch eben. Die Bewohner bekommen Angst. Ganz zu Recht. Sie wissen, welche mächtige Macht in diesem Mann gesteckt hat. Sie wissen ganz genau, dass sie ihn nicht kontrollieren konnten. Und wenn jetzt dieser Jesus, der da kommt, noch mehr Macht hat, wie ungeheuer und wie unheimlich muss das sein? Wenn sie selbst den jetzt Gehalten nicht unter Kontrolle hatten, dann können sie Jesus auch nicht unter Kontrolle bekommen. Und das macht ihnen Angst. Jesus, vor ihm haben sie Angst. Das ist eine Reaktion darauf, wenn Jesus in Aktion tritt, wenn Jesus handelt. Die einen sind fasziniert von ihm, die anderen erschrecken eher und fürchten sich vor ihm, weil sie wissen, wie mächtig Jesus ist. Und sie haben vielleicht auch Angst vor Jesus, weil sie gesehen haben, dass Jesus hier auch Existenz zerstört. Die Existenz der Bewohner. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die Landwirte, die Schweinehirten ja noch mehr Säue, aber an einem Tag 2000 Schweine zu verlieren, das ist ordentlich, ja. Das steht doch in keinem Verhältnis, könnte man sich fragen. Ein Mensch für 2000 Schafe, ja, für 2000 Schweine, das ist doch ungerecht. Das steht doch in keinem Verhältnis. Also man hätte es doch ein bisschen reduzieren können, oder? So viel Schweine, das muss doch nicht sein. Aber Jesus macht es so. Vielleicht will Jesus ja verdeutlichen, wie wichtig ihm dieser eine Mensch ist. Der ist ihm sau wichtig. So wichtig, dass er 2000 Säue draufgehen lässt. Und ich glaube, dass es auch bei uns sein kann, dass Gott zu uns spricht, dass Gott sagt hier, setz dich ein mit dem, was du hast. Es kann sein, dass Jesus Dinge, die wir haben, unsere Existenz, unser Hab und Gut gebraucht, damit andere Menschen dafür zum Glauben kommen. Hoffentlich ein bisschen anders, aber in einer gewissen Weise glaube ich, dass das gut zutrifft. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, bin ich bereit dafür, mit dem, was mir gehört, mit dem, was ich mir erwirtschaftet habe, sage ich mal, mit dem, was ich mir zugelegt habe, bin ich bereit dafür, mich dafür für Gott und für Jesus einzusetzen? Dafür das gebrauchen, dafür mir sogar Dinge wegnehmen, die ich erreichen könnte, damit andere Menschen zum Glauben kommen. Möchte ich das überhaupt? Für Jesus ist klar, wenn Menschen zu ihm finden, wenn Menschen zu Gott finden, dann ist es das Allerwichtigste. Das hat Ewigkeitsperspektive. Das ist die oberste Priorität. Da kann irdischer Besitz, Dinge, die wir uns zulegen, Dinge, die uns das Leben vielleicht auch schöner machen, die können da nicht mithalten. Das oberste Ziel, die oberste Priorität ist, dass Menschen zu Jesus finden. Und deshalb sind die 2000 Säue, die da sterben, Jesus in dem Moment, so behaupte ich das einfach mal, ganz egal. Weil Jesus hat den weiteren Blick. Er möchte diesen Menschen zu ihm führen. Er möchte ihn heilen. Er möchte ihm zeigen, komm, folge mir nach. Du bist von mir geliebt. Und diese Perspektive, die hilft mir, mit diesem Gedanken umzugehen, auch mal meinen Besitz loszulassen. Zu sagen, okay, wenn du willst, Gott, dann kannst du mir das nehmen. Dann bin ich bereit, Dinge aufzugeben. Dann gibt es vielleicht nicht die schöne Wohnung. Dann gibt es vielleicht auch nicht das eigene Haus, das ich baue. Oder andere Sachen. Ich finde es schwer, aber ich möchte mit meinem Leben Gott die Ehre geben. Mit meinem Besitz, mit dem, was mir gehört, mit dem, was in meinem Leben alles, mit dem, was zu meinem Leben dazugehört. Ich will mit allem, was zu mir gehört, diesem Gott die Ehre geben. Für seine Zwecke, für seine Ziele und ihm zur Ehre. Mein dritter Punkt, Allmächt. Jesus verwundert. Der Geheilte erkennt, wer Jesus ist. Er sieht auf das, was Jesus an ihm getan hat, auf das Gute. Er hat ihn befreit. Und nun will er diesem Jesus nachfolgen. Er will ihn erleben, Tag für Tag. Er will von ihm lernen. Aber Jesus lehnt ab. Nee, bleib du hier, brauchst nicht mit mir mitkommen. Geh lieber in dein Haus, geh zu den Leuten, die dich kennen und sag du ihnen, was du erlebt hast. Sag ihnen, was ich für dich getan habe. Auf der einen Seite erlaubt ihm Jesus ja nicht mitzugehen und ihm nachzufolgen, aber dadurch, dass er ihn losschickt und sagt, verkündige du den anderen, wird er auf eine andere Art und Weise doch zum Nachfolger von Jesus. Nachfolgen heißt nicht immer wörtlich hinter ihm herlaufen und das tun sondern heißt einfach auch losgehen und davon berichten, was man selbst erlebt hat. Oft ist es ja so, dass Jesus sagt, sag bloß nicht, was du erlebt hast, sag bloß nicht, wer dich geheilt hat. Aber hier ist der Auftrag ganz klar, geh raus, geh ins Ausland quasi, ins Gebiet der 10 Städte, da wo du herkommst. Außerhalb von Israel und sag diesen Leuten, was du erlebt hast. Und das sind Nachfolger Jesu. Menschen, die von ihm erzählen. Also dieser Mann, dieser Besessene, wurde, so könnte man das heute sagen, wurde zum ersten Evangelisten. Jesus gebraucht ihn. Anders als er sich das wünscht, aber so, wie es für ihn bestimmt ist. Und er macht es. Er wäre ihm zwar gerne hinterhergelaufen, aber er sagt, okay, wenn du sagst, dass ich losgehen soll, dann gehe ich los und dann mache ich das. Dann erzähle ich den anderen, was du bei mir so Gutes getan hast, dass du mich geheilt hast, dass du mich befreit hast. Und die Bevölkerung reagiert mit Staunen. Ob das jetzt positiv gemeint ist, Staunen im Sinne von, boah, cool, unglaublich, was du erlebt hast, ich kenne dich, ich habe dich schon mal gesehen. Und du bist jetzt geheilt, unglaublich. Oder ob es jetzt eher negativ ist, oh, wer ist es, der das macht? Was für eine Person ist das? Welche Macht muss das sein, die er hat, dass er dich heilt? Für den Geheilten war total einfach zu erkennen, was Gottes Auftrag für ihn ist. Er konnte Jesus ja direkt ansprechen, er konnte ihn direkt fragen und hat darauf auch direkt eine Antwort bekommen, was er tun soll, dass er losziehen soll. Wäre schon cool, das heute auch zu erleben, finde ich. Für uns ist es schwieriger. Wir können auch mit Jesus sprechen, ganz klar. Und wir können auch auf eine Antwort von ihm, mit einer Antwort von ihm rechnen. Aber es ist nicht mehr so schön direkt, nicht mehr so face to face. Aber andererseits haben wir einen Vorteil, den der Geheilte nicht hat. Das soll jetzt nicht plump klingen, aber wir haben Jesus in unserem Herzen. Und das ist nochmal mehr, wie wenn Jesus mir gegenübersteht und ich ihn erst fragen muss. Ich kann damit rechnen, dass wenn ich mit Jesus lebe, dass er mich dann und meine Gedanken, mein Tun so prägt, dass ich gar nicht immer erst fragen muss, was soll ich tun? sondern dass das so tief in mir drin steckt, dass das eine Sehnsucht wird in mir drin, dass das zu meinen Gedanken wird, was Jesus Gedanken sind, dass der Auftrag, den Jesus mir geben will, automatisch das ist, was in mir drin schlägt, mein Herz, das in mir drin schlägt. Wichtig ist, dass wir das, was Gott angeht, was Jesus angeht, dass wir das prüfen. Dass wir nicht nur auf unsere Gedanken hören, nicht nur auf das hören, was in uns drin ist, was wir gerne machen, was unsere Leidenschaft ist, sondern dass wir eine Grundlage haben, mit der wir das prüfen können, was in uns drin ist, was unsere Leidenschaft ist. Dass wir nicht einfach sagen, ja, Jesus ist in mir drin und alles, was ich jetzt denke und alles, was ich tue, es kommt von ihm, sondern wichtig ist, dass wir das prüfen. Deshalb, lest in der Bibel, lest im Wort Gottes, redet mit Gott, seid in Kontakt mit Gott und hört auf Gott. Lesen, reden, hören, die drei Punkte, denke ich, sind sehr wichtig, dass Gott uns einfach auch, dass wir Gott sagen, präg du mich, dass wir was haben, woran wir uns auch mit unseren Gedanken prüfen können und nicht auf falsche Gedanken kommen, die gar nicht von Gott kommen. Und wenn dann Gott zu dir spricht und du merkst, das ist mein Auftrag, das soll ich machen, das ist meine Leidenschaft, die Gott mir gegeben hat, mein Auftrag, dann kannst du voller Erwartung losgehen und dich mit deiner Geschichte, mit deinem Besitz ganz für Gott einsetzen. Und der Friede Gottes, der viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.